Alles, was im Mund passiert, hat eine unglaubliche Auswirkung auch auf ganz verschiedene Bereiche des Körpers. Also das kann sein von Gelenkentzündungen über Auswirkungen auf die Herzklappen, auf Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Ne? Man kann durch die Mundgesundheit unheimlich viel die Körpergesundheit auch beeinflussen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Der Mundraum, unendliche Weiten. Heute sprechen wir zu einem meines Erachtens unterrepräsentierten Thema, nämlich über Zähne, Zahnfleisch, Zahnersatz und insbesondere das Thema Mundgesundheit. Mal ein paar Zahlen vorweg. 90% leiden oder litten schon mal an Karies und ist damit ganz klar die häufigste chronische Erkrankung weltweit. Jeder zweite hat oder hatte Gingivitis, also Zahnfleischentzündung, oder Parodontitis, also die Zahnbetterkrankung. Und letztendlich zeigen uns diese Zahlen, es ist ein wichtiges Thema, über den Mundraum genauer zu sprechen und sich diese Themen genauer anzuschauen. Und das mache ich heute nicht alleine. Ich habe mir eine echte Expertin auf diesem Gebiet eingeladen, nämlich Dr. Kathi van den Elsen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Kathi.
Hallo.
Kathi, vorweg, was ich sehr spannend finde, du bist Zahnärztin in eigener Praxis hier in München und Heilpraktikerin mit dem Fokus auf Ästhetik, was auch nochmal mit dazu kommt. Und ich glaube, damit eine wirklich erfahrene Expertin, auch mit ganzheitlichem Ansatz, wenn du auf die Themen blickst. Und für mich persönlich oder für uns alle hier wahrscheinlich der Perfect Match für diesen Podcast heute.
Ich tue mein Bestes auf jeden Fall.
Kathi, bevor wir starten, ich hatte gerade schon erwähnt, du bist in eigener Praxis tätig. Das heißt, du musst gleich auch, wenn wir hier fertig sind, geht's schon für dich wieder zurück in die Praxis. Mhm. Erzähl uns erstmal ein bisschen von deinem Alltag. Was erwartet dich heute oder was begleitet dich?
Ja, wir sind so zweit in der Praxis. Ich mache halt, wie du schon gesagt hast, hauptsächlich so die ästhetischen Sachen und auch viel Zahnersatz. Und mein Kollege ist Spezialist für Wurzelbehandlungen. Das ist ja für uns, glaube ich, gleich auch nochmal ein ganz interessantes Thema, weil da gibt es ja auch ganz kontroverse Meinungen. Und so haben wir das gut aufgeteilt. Ich mache auch noch viel so Faltenunterspritzungen und sowas.
Und den ganzheitlichen Blick wendest du mit der Heilpraktikerausbildung? Es ist nicht typisch, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte auch Heilpraktiker sind, oder ist das mittlerweile etablierter?
Ist eigentlich untypisch. Ich bin auch drauf gekommen, eben über die Ästhetikschiene, weil ich da notwendigerweise in Deutschland einen Heilpraktiker machen musste. Finde es aber super interessant, auch immer den ganzheitlichen Ansatz, gerade wenn es um Zahnersatz geht oder du hast Patienten mit Allergien und Unverträglichkeiten, es ist irgendwas im Mundraum rot, juckt, oder ich glaube, dass es oft gar kein so gesundes Gleichgewicht gibt. Also entweder es gibt so diese ganz dogmatischen, so die Umweltzahnärzte, so es muss alles raus, es muss alles in Keramik, es dürfen auch keine Kunststoffe sein, und dann gibt es die sagen, ja, das ist sowieso alles Humbug. Also ich glaube, so der gesunde Mittelweg, der ist gar nicht so oft vertreten bei uns in der Branche.
Aber ihr verfolgt das quasi auch mit in der eigenen Praxis?
Genau, also wir haben auch die Möglichkeiten, wenn ein Patient es möchte, die Sachen auch auszutesten. Was vertrage ich gut? Und da gibt es ganz gute und auch schulmedizinisch gesicherte Möglichkeiten, die kein Hokuspokus sind.
Super. Genau darauf wollen wir eingehen. Mundgesundheit, gesunde Zähne, gesundes Zahnfleisch. Warum ist das so ein großes Feld?
Ich glaube, also ich bin mir sicher, alles, was im Mund passiert, hat eine unglaubliche Auswirkung auch auf ganz verschiedene Bereiche des Körpers. Also was du vorhin auch schon gesagt hast, Gingivitis, Parodontitis, gerade so diese Bakterien, wenn die irgendwie in die Blutbahn gelangen, die können halt auch ganz viel Schaden anrichten, wo viele Menschen gar nicht den Zusammenhang sehen. Die Beschwerden, die ich jetzt habe, können auch mundbedingt sein. Mhm. Also das kann sein von Gelenkentzündungen über Auswirkungen auf die Herzklappen, auf Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Inzwischen, es gibt auch Studien, wenn Parodontitis lange unbehandelt ist, kann das zu Arterienverkalkungen führen, und eben Fehlgeburten können auch durch Parodontitis bedingt sein. Also man kann durch die Mundgesundheit unheimlich viel die Körpergesundheit auch beeinflussen.
Du verbindest beide Welten. Du hast das Zahnmedizinstudium absolviert, du hast eine Heilpraktikerausbildung gemacht, beziehungsweise die Prüfung absolviert, hast den ganzheitlichen Ansatz. Du kennst die Verbindungen, die Datenlage ist dir bekannt, die Studienlage ist auch relativ klar, was du gerade schon mit angesprochen hast. Ist das etabliert in der zahnärztlichen Praxis? Also jetzt ohne ein Bashing gegen Kollegen und Kolleginnen vorzunehmen, aber ist das ein Thema? Also weil ich finde immer, wenn ich mit Zahnmedizinern sprechen darf, dann ist es immer, dann denke ich so, ihr habt das coolste Feld. Das ist wie bei Dermatologen, wo ich so denke, das ist so ein geniales, so ein genialer Ansatzpunkt auch, dass man diese, wie du schon gesagt hast, Bakterien, die in die Blutbahn eindringen, entzündliche Prozesse, die ausgelöst werden und Folgeerkrankungen verursachen, wo man vielleicht nicht direkt drüber nachdenkt.
Also ich habe da einen relativ schulmedizinischen Ansatzpunkt. Also was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich versuche immer so eine gesunde Mitte zu finden. Weil klar, du hast Kollegen, die zu einem Patienten sagen, vor 20 Jahren steckte in ihrem Kiefer mal ein Amalgam sanierter Zahn. Jetzt machen wir erstmal eine 6-wöchige Ausleitung und es kostet 5.000 Euro. Da halte ich nichts von. Ich halte aber schon viel davon, dass man schaut, zum Beispiel weiß man, wenn man jetzt eine Goldteilkrone neben eine Amalgamfüllung hat, das ist schon irgendwie wie bei einer Batterie, hast du so einen Ionenfluss im Mund. Also sowas versuche ich schon zu vermeiden. Also wenn ich sehe, dass die Sachen Sinn machen. Aber ich sag mal so die gesunde Mitte bei allem, dass du schaust, okay, wodurch können die Beschwerden des Patienten jetzt bedingt sein? Ja. Und ich teste auch mal was aus. Ja. Aber ich würde jetzt nie jemand, der eigentlich keine Probleme hat, irgendwelche Probleme aufdrehen.
Ja, okay. Genau. Verstehe ich.
Geht es Ihnen denn gut mit Ihren 10 Amalgamfüllungen? Wenn er diese 30 Jahren hat und es geht ihm gut, würde ich jetzt keinen nicht dazu motivieren, was zu machen.
Wir wollen nochmal drauf schauen gleich, aber gerade bei diesem Thema Amalgamfüllung, ich meine, dann ist es ja auch ein Thema, wenn sie rausgeholt werden, dann ist wahrscheinlich die Gefahr auch noch viel größer, dass es dann eher auch zu Beschwerden danach kommen könnte.
Ja, ganz genau. Also gerade bei Amalgam hast du immer eine hohe Quecksilberbelastung beim Legen und beim Entfernen.
Okay.
Wenn die erstmal drin sind und dicht sind, dann gibt eine Amalgamfüllung im Jahr ungefähr so viel Quecksilber ab, wie in einer Thunfischpizza drin ist. Habe ich mal bei so einer Werkstoffkundeuntersuchung tatsächlich teilgenommen an der Uni. Also wenn die intakt sind und drin sind, empfehle ich jetzt niemand, die rauszumachen. Aber wenn die bröseln und irgendwann sind die natürlich auch hinüber und entfernt werden müssen, dann sollte man schon bestimmte Vorsichtsmaßnahmen auch einhalten.
Und wenn Probleme bestehen, also was wären das? Gibt es irgendwie so typische Symptome, die mit Amalgamfüllungen oder Problemen einhergehen können?
Naja, du kannst natürlich, wenn du eine Blutuntersuchung beim Patienten machst, auch feststellen, hat er jetzt irgendwie einen erhöhten Quecksilberwert. Was aber schon irgendwie auch gerade so Anfang der 2000er wirklich extrem gemacht worden ist, weil viele einfach bei ihren Patienten gerne alle Amalgamfüllungen austauschen wollten, ist, dass so ein Problembewusstsein geschaffen worden ist, was eigentlich vorher nicht da war.
Okay.
Und wie gesagt, also wenn die nicht mehr in Ordnung sind klinisch, dann würde ich auch immer empfehlen, die zu entfernen. Aber da haben sich schon einige wirklich dran gesund gestoßen, sämtliche Amalgamfüllungen in Keramik umzubauen. Und dann waren die Patienten hinterher enttäuscht, weil sie immer noch müde und energielos waren. Und dann war es nicht das Amalgam. Also
daher auch eine etwas breitere oder auch spezielle Diagnostik wirklich auch im Vorfeld dafür anzuwenden, ob es eine Notwendigkeit gibt, Schwermetalltestungen beispielsweise zu machen.
Genau.
Und nur die Symptomkorrelation, also sprich Müdigkeit, Erschöpfung und etwas Amalgam heißt noch nicht unbedingt, dass es unbedingt in Verbindung stehen muss. Ja. Aber es kann ein Themenfeld sein. In dem Zusammenhang Bezug von Zähnen zu anderen Organen, das ist ja auch etwas, was irgendwie gefühlt, zumindest mich medial auch mehr erreicht. Also das heißt Verbindung zwischen einzelnen Zähnen zu bestimmten Organregionen im Körper. Hast du damit Erfahrung? Setzt ihr das mit in der Praxis mit ein?
Also wo ich das häufiger beobachtet habe, dass wirklich, also ich hatte mal einen Patient, der hatte 2 Jahre eine Bindehautentzündung und irgendwie schon 10-mal beim Augenarzt gewesen, antibiotische Tropfen, alles therapiert, was du so therapieren kannst und es wurde einfach nicht besser. Und dann haben wir festgestellt eben, dass ein vorderer Schneidezahn einen abgestorbenen Nerv hatte und dann haben wir den behandelt und schwupps war auch einmal die Bindehautentzündung auch weg. Ne? Also das ist schon so, dass natürlich alles, was irgendwo einen bakteriellen Ursprung hat, dann auch Auswirkungen auf ein anderes Organ definitiv haben kann.
Lass uns genau dabei bleiben. Bakterien hast du schon mal angesprochen, auch Substanzen oder Bakterien selbst, die in die Blutbahn eindringen könnten, wenn quasi die Mundraumbarriere gestört ist durch Entzündung. Das Thema Mundraummikrobiom oder orale Flora oder wie man es eben auch benennen möchte, wie wichtig ist das im Kontext, also wenn wir schauen, Karies, 90% der Bevölkerung weltweit hatten oder haben ein Thema mit Karies und wir wissen hier auch, es gibt Karies-assoziierte Keime, die nochmal in Verbindung stehen. Welche Rolle nimmt das Mundraummikrobiom ein, auch perspektivisch vielleicht auch in der zahnmedizinischen Behandlung?
Ja, also wir haben ja bis zu 1000 verschiedene Keimarten im Mund. Das ist ja ein wahnsinniges Feld, was sich da tummelt. Und Streptococcus mutans ist ja der Keim, der eben für Karies hauptsächlich verantwortlich ist. Da kann man natürlich einiges tun, um das selber auch mit häuslicher Mundhygiene so zu reduzieren, dass du letzten Endes auch eine gesunde Mundflora hast.
Also da wollen wir nämlich gleich noch drauf eingehen, was wir genau gezielt für die Mundhygiene im besten Falle, auch was du empfiehlst oder was ihr in der Praxis empfiehlt. Dass wir da nochmal genauer drauf schauen, auch so ein paar Trends uns nochmal genauer mit anschauen. Es gibt Keime im Mundraum, mir fällt einer ein in Richtung auch systemische Erkrankung, Porphyromonas gingivalis ist zum Beispiel etwas, was zum Beispiel auch mit Alzheimer assoziiert ist.
Genau,
das heißt, eine Überwucherung im Mundraum in diesem Bereich verlässt die Mundraumbarriere und hat einen Impact auf das zentrale Nervensystem. Genau in diesem Zusammenhang, auch weil du es eben angesprochen hast, Arteriosklerose kann dadurch entstehen. Gib uns mal einen Einblick, wie das passiert. Also wie ist dieser systemische Zusammenhang, dass in der Mundraumbarriere irgendwie Bakterien den Weg überwinden können, in den Körper, in den Blutkreislauf reinzukommen?
Also du hast es ja gerade schon angesprochen, auch mit diesem Parodontalkeim. Also im Grunde genommen, wenn dein Zahnhalteapparat, also der Bereich, wo die Wurzel im Knochen steckt, ja, wenn diese kleinen Fasern eben entzündet sind, macht der Körper eine Entzündungsreaktion. Ne? Das heißt, der macht eine vermehrte Durchblutung, der bringt bestimmte Zellen dahin, weil der Körper möchte sich ja wehren eigentlich gegen diese Keime, die ihm zu viel sind. Ne? Und eben durch diese vermehrte Durchblutung kann es dann passieren, dass eben Keime, die eigentlich in die Mundhöhle gehören, durch diese kleinen Blutgefäße im Knochen in die Blutbahn gelangen. Und dann haben wir im Grunde genommen ein Problem. Ne? Also was wir gerade eben ja auch schon gesagt haben, das kann bis zu einer Herzklappenentzündung kommen bei Patienten, die jetzt vielleicht schon Herzfehler haben. Ne? Deswegen muss man die dann auch, gerade wenn die solche Erkrankungen haben, immer antibiotisch abschirmen, damit da nicht irgendwie was Schlimmes passiert. Die Gelenke, also die Gelenkinnenhäute können befallen werden, die Arterien Innenhäute können befallen werden. Und was du gerade auch schon gesagt hast, eben mit diesen neuen Studien, die es jetzt gibt bezüglich Alzheimer, also das viele denken immer so, ach ja, Zahnreinigung, warum muss denn das alles sein? Ja. Und die wollen doch nur Geld verdienen. Aber es ist wirklich das Beste, was man prophylaktisch für sich auch tun kann, dass man wirklich guckt, dass man einen gesunden Zahnhalteapparat hat, weil da hängt eine Menge dran.
Und also wenn ich es richtig verstehe, Entzündungssituation lokal im Mundraum hat eine Entzündungsauslösung, entweder, also wie gesagt, an Herzklappen hattest du als Beispiel genannt, Arteriosklerose ist letztendlich auch eine Endothel-Entzündungssituation, also von der lokalen Entzündung zur systemischen Entzündung.
Genau.
Und auch spannend finde ich in dem Zusammenhang, vielleicht auch für die, die sich eben, die auch sagen, oh, ich habe super Zähne, ich brauche das nicht, ich brauche keine Zahnreinigung machen, ich muss mich da nicht näher mit auseinandersetzen. Es muss nicht unbedingt direkt mit Symptomen im Mundraum beginnen. So, das heißt, nur wenn die Barriere gestört ist, die kann auch so gestört sein, dass sie nicht mit einer dicken, fetten Zahnentzündung einhergeht und trotzdem systemisch mit einer Auswirkung hat. Also von daher ist hier die Prophylaxe, glaube ich, mit zu erwähnen.
Genau. Und ich meine, du hast natürlich auch bestimmte Patientengruppen, die einfach da viel anfälliger sind als der Durchschnittspatient. Ältere Patienten, Patienten mit Autoimmunerkrankungen, Diabetiker sowieso. Also Diabetiker sind ja sowieso aufgrund der etwas anderen Gefäßversorgung da prädisponiert für Probleme. Bei denen muss man halt nochmal ganz besonders drauf schauen.
Dann lass uns genau dabei bleiben, damit die Menschen, die uns jetzt zuhören, von den Ursachen haben sie wahrscheinlich schon einen Teil mitgenommen. Da müssen wir nochmal drauf schauen, was sind dann letztendlich die Ursachen, dass es überhaupt zu diesen Entzündungsprozessen kommt, dass diese Bakterien sich anreichern können und in dem Zuge auch, was kann man gezielt machen, also prophylaktisch.
Also klar, am wichtigsten ist natürlich die häusliche Mundhygiene. Regelmäßiges Zähneputzen, idealerweise 3-mal am Tag. Idealerweise mit einer Ultraschallzahnbürste. Es gibt ja immer noch diese Untersuchung, besser Ultraschall oder besser rotierend.
Ja. Aber auf jeden Fall elektrisch.
Auf jeden Fall elektrisch, genau. Also die Reinigungsleistung mit elektrischer Zahnbürste ist 3-mal besser als mit Handzahnbürste. Egal, wie gut jemand putzt. Okay. Gibt da so Versuche mit so Putzrobotern, ja. Die machen also immer die gleiche Bewegung. Einmal ist eine Handzahnbürste eingespannt, einmal elektrisch rotierend, einmal Ultraschallzahnbürste.
Okay.
Und die elektrischen sind halt sehr viel besser als die Handzahnbürsten und die Ultraschallzahnbürste aber noch effektiver als die rotierende.
Okay, also Zähne putzen dreimal am Tag. Wie würdest du es einteilen, morgens, mittags, abends oder immer nach Mahlzeiten? Oder wie würdest du es im besten Fall empfehlen?
Ja, morgens, mittags, abends und nach Mahlzeiten ist halt immer am besten, damit einfach keine Speisereste in der Mundhöhle verbleiben.
Okay. Führt uns wahrscheinlich auch schon in Richtung, wenn wir auf Ernährung schauen, in Richtung möglicher Ursachen. So, das heißt, wenn die Bakterien eine wichtige Rolle spielen, dass die entzündlichen Prozesse überhaupt entstehen, dann könnte Ernährung dort eine ganz entscheidende Rolle spielen. Was wäre eine mundgesunde Ernährung für dich? Worauf sollte man achten?
Also eine mundgesunde Ernährung, klar, also du brauchst eine ballaststoffreiche Ernährung, auch proteinreich, viel Gemüse. Letzten Endes, das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, die ich da habe, aber wenn du eine perfekte Mundhygiene machst, ja, auch mit Zahnseide jeden Abend, ne, sind Süßigkeiten gar nicht so schlimm. Denn auch wenn Zucker da ist, aber du kaum Bakterien im Mund hast, ja. Also du hast deinen Streptococcus mutans so gut weggeputzt, dass deine Bakterien eben keinen Zucker mehr in Säure umwandeln in dem Maße. Ja. Kannst du auch Süßigkeiten essen, wirst du auch keine Karies bekommen. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute viel zu schlecht reinigen und einfach eine dementsprechend große Menge an Bakterien da ist, dass eben auch der Zucker in Säure umgewandelt wird. Und dann kann der Zahnschmelz eben geschädigt werden und es kann Karies entstehen.
Lass uns genau dabei nämlich dran bleiben, wenn wir jetzt über die Mundhygiene reden. Zähneputzen haben wir schon gesagt, du hast Zahnseide mit genannt, Interdentalbürsten.
Ja. Also das ist auch so ein bisschen so eine Altersfrage. Ne? Also den Patienten, die jetzt so zwischen 20 und 30 sind, da reicht es noch mit der Zahnseide, weil die einfach keine so großen Zahnzwischenräume haben. Sobald das Zahnfleisch natürlich so ein bisschen zurückgeht, der Zahn hat ja auch so kleine konkave Einziehungen so in den Zwischenräumen, da ist es schon sehr gut, wenn man auch mit einer Bürste reinigt.
Okay. Und dann hast du gesagt, so gut wegputzen, dass die schlechten Bakterien rausgehen. Jetzt haben wir in dem Mundraum, in der Mundraumflora ja auch gute Bakterien mit dabei. Was gibt es da? Was kann man da Unterstützendes mit verwenden?
Also ich würde eigentlich gerade für die guten Bakterien überhaupt nicht empfehlen, dass man Mundspülungen etc. verwendet.
Okay.
Weil gerade Chlorhexidin, also das ist so eine Mundspülung, die kurzfristig auch mal Patienten empfohlen wird, wenn die eben viel Parodontalkeime im Mund haben, zerstört tatsächlich bei langfristiger Anwendung die Mundflora.
Also gar kein Mundwasser würdest du empfehlen?
Ja.
Ist ja spannend.
Ja.
Weil es so einen negativen Einfluss auch auf die guten Bakterien nehmen würde.
Ja, also oft ist Alkohol drin. Ne? Und ja, für viele fühlt sich's einfach, die denken dann, ah, jetzt habe ich gut geputzt, das schmeckt jetzt gut nach Minze. Ja, dann machen sie nämlich nicht mehr so gut sauber. Ne? Plus machen sie sich noch die guten Bakterien kaputt.
Okay. Gibt es da Datenlage wirklich dazu, dass man sagt, häufige Anwendung im Mundwasser verändert das Mundraummikrobiom, dass man quasi auch noch mehr anfällig ist für die eigentlich schlechten Keime, also doppelt kontraproduktiv?
Nee, das ist nicht so, aber zum Beispiel bei Chlorhexidin gibt es Studien dazu, das solltest du nicht länger als 4-5 Tage verwenden. Erstens, weil es die Zähne verfärbt und zweitens, weil es eben wirklich die Mundflora einfach stört.
Trotzdem, das ist vielleicht so ein Trend, über den würde ich gerne einmal sprechen, wird auch medial häufig aufgegriffen. Ich finde es persönlich auch ein spannendes Feld. Thema Ölziehen. Kommt ja eigentlich eher aus dem Ayurveda heraus, sprich ein Öl wie Kokosöl beispielsweise oder auch ein mildes Olivenöl. Öl über einen gewissen Zeitraum, 15 Minuten, 20 Minuten im Mundraum hin und her zu bewegen und das quasi täglich in diese Mundhygiene mit zu integrieren. Was sagst du dazu?
Also es spricht nichts dagegen. Viele mögen das einfach gerne, weil die Zähne sich hinterher schön glatt anfühlen, eben durch das Öl. Wenn die vorher auch trotzdem ordentlich sauber machen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Das ist ja in dem Sinne auch pH-neutral, nicht irgendwie scharf wie diese Mundwässer, da machst du nichts kaputt.
Okay. Und wäre schon etwas, was man gut mit integrieren könnte in den Alltag, wenn man sich die Zeit dafür nehmen möchte.
Ja.
Aber nicht ein Entweder-Oder, sondern nur ergänzend.
Ja, genau.
Auf jeden Fall. Dann lass uns bei der Mundhygiene nochmal weiter dabei bleiben. Wenn wir über das Thema auch einen Trend, den ich häufiger mit erlebe, das Thema des Zungenschabers zu verwenden. Wie ist dein Einblick da drauf und wie sinnvoll ist es, das zu verwenden?
Das ist super gut, weil ich glaube, irgendwie fast 3/4 aller Keime sitzen auf der Zunge, ja, beziehungsweise in diesen Zungenpapillen. Also die Zunge hat ja keine glatte Oberfläche, ne? Die hat ja so ganz viele Hunderttausende von kleinen Bergen und Tälern, kann man sich so vorstellen, wo natürlich alles Mögliche drin sitzt. Und wir haben auch oft Patienten, die sagen, ah, oh, dann habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen Mundgeruch, was kann man denn da machen? Mhm. Ich putze so gut die Zähne und meistens liegt es dann tatsächlich an der Zunge.
Okay.
Also ich empfehle da nicht nur einen Zungenschaber zu verwenden, ich empfehle dann tatsächlich einmal die Zunge mit Zahnpasta wirklich, soweit es geht, auch richtig zu bürsten.
Okay.
Und dann der Zungenschaber hinterher.
Und Material des Zungenschabers, hast du da irgendeine Präferenz? Also man findet häufig Edelstahl, Kupfer oder eben auch Plastikvarianten.
Ich liebe tatsächlich auch diesen Ayurveda-Edelstahl.
Diesen geborenen,
der ist auch irgendwie appetitlich, den kannst du auch mal in die Spülmaschine reinpacken zwischendurch.
Und, okay. Und kann man dann auch problemlos längerfristig verwenden?
Ja, kannst du ewig verwenden.
Wie häufig muss ich meine Zahnbürste wechseln? Auch ein wichtiger Punkt, gerade bei dieser Ultraschall-Zahnbürste.
Ja, also ich würde sagen so alle 3 Monate. Oder wenn ich sehe, manche drücken ja trotzdem, dass die Dinger einen Sensor haben heutzutage, trotzdem kräftig auf. Also wenn ich jetzt sehe, die sieht nicht mehr ordentlich aus, die Borsten biegen sich nach allen Seiten, dann natürlich schon ein bisschen eher.
Auch ein Thema, zu hoher Druck, zu hoher Anpressdruck beim Zähneputzen, habe ich auch schon häufiger als Thema immer mal wieder mitgehört. Als Tipp habe ich mal gehört, nicht die prominente, also nicht, wenn ich Rechtshänder bin, nicht die rechte Hand zu verwenden, sondern eher die linke Hand zu verwenden. Oder auch die Ultraschallbürste eben nicht mit der kompletten Hand zu halten, sondern nur mit 2-3 Fingern zu halten. Mhm. Was ist deine Empfehlung, die du auch deinem Patienten mitgibst?
Also die modernen Zahnbürsten, die haben eigentlich alle so einen Drucksensor drin. Ja. Das heißt, sobald du zu fest drückst, dann piept der und beschwert sich. Also das sollte eigentlich nicht mehr passieren.
Okay.
Wenn du dann dich doch noch für die Handzahnbürste entscheiden solltest, halt ganz wichtig, immer von rot nach weiß zu putzen. Von die rot. Gute alte Regel, dass man nicht das Zahnfleisch zurückschiebt.
Und wie ich von meiner Tochter kenne, die Kai-Regel. Kauflächen. Außenseite. Für die Kleinen. Lass uns einmal bei den Kleinen, bei den Kindern bleiben, weil auch hier haben wir ein Phänomen, was im Moment extrem zunimmt. Ich weiß nicht, ob du das auch in der Praxis so feststellst, wenn hast du Kinder in der Behandlung?
Ja. Mhm.
Genau. Das Thema Kreidezähne. Mhm. Was ist genau dieses Phänomen und was ist die Vermutung, wodurch es verursacht wird?
Mhm. Super interessante Frage. Mysterium Kreidezähne. Mhm. Auch unter uns Zahnmedizinern gibt es verschiedenste Theorien zu dem Thema. Erst hieß es zu viel Fluorid in der Kindheit. Ich meine, als wir klein waren, wir kriegten ja auch schon im Kindergarten immer diese Fluorid-Tabletten. Mhm. Das gibt's ja heute nicht mehr. Also es gibt die Theorie entweder zu viel Fluorid, zu wenig Fluorid. Und die letzte Theorie, und wir haben jetzt wirklich in den letzten Jahren auch eine starke Zunahme mit den Kreidezähnen beobachtet, ist tatsächlich Mikroplastik.
Okay.
Also, dass man wirklich auch bei Kindern verstärkt darauf achten sollte, mit Plastikflaschen, mit Erhitzen in der Mikrowelle, in Plastikgefäßen. Ne? Selbst bei so Kleinen, mal schnell den Babybrei in die Mikrowelle reingestellt, kommen ja auch schon Mikroplastikpartikel in die Nahrung rein.
Okay. Ja. Und die setzen quasi am Zahnschmelz an, zerstören den und dann gibt es diese Kreidezähne sind, was passiert genau? Die Milchzähne?
Also die Kreidezähne sind ja meistens bei den bleibenden Zähnen.
Ah ja, okay. Erst, ne?
Und die sind ja sozusagen bei den ganz kleinen Babys noch in der Reifung im Kiefer, ne? Also schon so als Zahnkeime angelegt.
Okay. Ne?
Und da, dass es irgendwie, so ist die Theorie im Moment, durch Mikroplastik eben dann bei der Schmelzbildung der bleibenden Zähne irgendwie zu Stoffwechselstörungen kommen kann.
Und dann sehen die Zähne wie aus? Also wir haben ja hier nur die Tonspur, wie für die Leute die Kreidezähne, gut, sie können es jetzt googeln, aber...
Da gibt's verschiedene Formen. Im Grunde genommen hat bestimmt jeder schon mal gesehen, so kleine weiße Tüpfchen mal auf einem Zahn. Leider Gottes kann es auch manchmal sein, dass gerade so die ersten großen Backenzähne so ein bisschen stärker befallen sind. Die sind dann so richtig gelblich und auch so ein bisschen bröselig. Und das ist problematisch, weil die keinen normalen Schmelz mehr haben dann auch oft. Und dann muss man teilweise schon bei Kindern auch Kronen machen, damit die Zähne nicht wegbröckeln. Okay. Also das ist ganz, gibt es wirklich Fälle, die schwer betroffen sind.
Das heißt, in der Prophylaxe würdest du sagen, alle werdenden Eltern, alle Eltern, insbesondere dieses Thema Mikroplastik, sich mit anzuschauen. Mhm. Das heißt, irgendwie so gut es geht, zu reduzieren in der eigenen Küche.
Ja.
BPA-freie Produkte beispielsweise. Ja. Aber trotzdem ist die Konfrontation ja relativ hoch mit Mikroplastik.
So.
Ja. Also
kommt man, glaube ich, auch nicht so drumherum heutzutage. Aber ist, wie gesagt, jetzt so die letzte Studienlage. Weil beim Thema Fluorid sind sie nicht so wirklich weitergekommen.
Aber da will ich dranbleiben, weil Fluorid so auch ein sehr kontroverses Thema ist.
Mhm.
wenn ich es richtig verstehe, die Datenlage, die ich dazu kenne, bezieht sich auf den Anti-Karies-Effekt, den Fluorid letztendlich hat. Hat es zahnschmelzaufbauende Effekte? Und was ist mit dem Thema, es ist so hochgradig toxisch und giftig für den Organismus, dass man auf jeden Fall darauf verzichten muss?
Genau, kontroverses Thema und auch immer so ein bisschen falsch interpretiert. Ja. Erstmal, es gibt ja Fluor, das Element, giftig, toxisch, und es gibt eben Fluorid. Ja. Fluorid ist das, was wir in der Zahnmedizin verwenden. Und es wird oft auch so im Volksmund dann, oh, da ist Fluor drin. Nee, da ist kein Fluor drin, da ist Fluorid drin. Okay. Fluorid ist für mich in der Zahnmedizin ganz, ganz wichtig. In gewissen Mengen natürlich. Weil gerade wenn du Zähne hast, die jetzt ein bisschen entkalkt sind zum Beispiel. Oder wir machen alle 2 Jahre bei unseren Patienten Röntgenbilder, um die Zwischenräume zu kontrollieren, sind da kleine Entkalkungen drin. Dann empfehle ich tatsächlich auch manchmal erwachsenen Patienten noch so ein Fluoridgel einmal die Woche zu verwenden und wirklich mit der Zahnseide so in diese Zwischenräume reinzubringen. Und dann siehst du, dass auch diese entkalkten Bereiche wieder fest werden.
Okay.
Ja, und du die Zähne dann nicht mehr füllen musst. Funktioniert bei kleinen entkalkten Stellen. Weil einfach die Stellen, wo das Kalzium rausgelöst ist, durch eben Karieskeime, werden ersetzt durch Fluoridionen und der Zahnschmelz wird wieder fest.
Aber würdest du präventiv oder in der Prophylaxe empfehlen, immer eine fluoridhaltige Zahnpaste zu verwenden?
Ja.
Einfach, dass man es grundsätzlich erstmal mit abgedeckt hat und es nicht ein Problem darstellt, wie du gesagt hast. Das ist irgendwie.
Ich meine, es gibt ja Länder, da ist schon Fluorid ins Trinkwasser eingespeist. Das ist bei uns ja nicht.
Ja.
Dann hast du Salze, wo noch auch Fluorid drin ist.
Ja.
Ist aber auch eher selten. Also wir haben eigentlich in Deutschland überhaupt keine Fluoridsubstitution und ein bisschen was sollte einfach da sein.
Gibt es bei dem Thema, weil das eben nochmal zurück zu diesem Thema Kreidezähne, weil das vielleicht also auch hier diskutiert wird, zu viel, zu wenig Fluorid. Das Thema so weißer Stellen, also wenn du gesagt hast, so quasi um noch mehr Substanz aufzubauen, dass es einen zu viel geben könnte, was manche Kinder haben, entwickeln gerne auch so oder Erwachsene haben das auch so weiße Flecken auf den Zähnen oder welche Ursache sind dafür verantwortlich?
Das ist eigentlich auch eine Schmelzfehlbildungsstörung. Okay. Ne? Also da ist dann zu wenig Kalzium im Schmelz verbaut vom Körper.
Okay.
Und gerade wenn die Zähne dann so ein bisschen austrocknen, sieht es noch ein bisschen weißlicher aus als sowieso schon.
Kann man da irgendetwas machen?
Ja, da gibt's ein ganz cooles Verfahren, das heißt ICON. Da kannst du den Schmelz mit einem ganz, ganz dünn fließenden Kunststoff infiltrieren und dann werden diese weißen Stellen normal zahnfarbig.
Okay. Ja. Gibt es medizinischen Grund dafür, dass man sagt, man sollte sich darum kümmern, weil der Zahnschmelz einfach nicht gut
Nee, medizinisch nicht. Die meisten kommen wirklich, weil es sie ästhetisch stört, dass sie dann so Flecken auf den Zähnen haben und weil das halt eine nicht invasive Methode einfach ist, ist das eine schöne Sache.
Okay.
Gerade für Kinder, wenn die dann so in die Pubertät kommen, ne, dann werden die dann doch geärgert. Dann.
Okay. Lass uns bei dem Zahnpasta-Thema bleiben. Also Fluorid würdest du immer empfehlen, in der Zahnpasta mit dabei zu haben, für Kinder und Erwachsene präventiv mit einzubauen. Zahnpasta auch ein schönes Thema, auch kontrovers.
Ja,
was ist denn jetzt endlich, sag es uns, die beste Zahnpasta, die man verwenden kann und wie viel hältst du von ja auch so extremer Zahnpasta, die auch wieder Mikropartikel vielleicht mit drin hat, um die Zähne zu beißen oder sonstiges mit zu erfüllen?
Also prinzipiell sind viele Zahnpasten gut. Du hast natürlich so Indikationsbereiche, wenn Patienten empfindliche Zahnhälse haben. Ne? Da sind dann noch zusätzliche Versiegelungssubstanzen drin. Das hilft auch sehr, sehr gut. Von diesen Zahnpasten, die so abrasive Stoffe drin haben, also abrasiv, dass der Zahn eben ja von Verfärbungen gereinigt wird, da gibt's schon recht aggressive Dinge. Das würde ich nicht empfehlen, weil da dann auch der Zahnschmelz durch geschädigt werden kann.
Es gibt dann doch bei den Zahnpasta-Sorten auch nochmal so Einteilungen in, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, biologische Zahnpasta oder mit Chemikalien irgendwie nochmal versehen. Kann man da auf irgendetwas konkret achten? Oder wie kann ich die Auswahl am besten treffen? Weil wenn ich mir das Zahnpasta-Regal so in den Drogeriemärkten anschaue, es ist groß und es gibt viele Möglichkeiten, wie ich mich entscheiden könnte.
Ja, gut, wahrscheinlich kannst du da schon mal eine gewisse Vorauswahl treffen, wo du das einkaufst. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest besonders wenig Zusatzstoffe drin haben, dann kannst du natürlich genauso eine gute Zahnpasta im Biomarkt kaufen, wo sie wahrscheinlich von vornherein darauf achten, dass nicht so viel Zusatzstoffe drin sind. Ne?
Empfiehlst du tendenziell die Zahnpasta zu wechseln oder immer bei einer zu bleiben?
Im Grunde genommen, die Reinigungsleistung ist bei allen gleich gut. Bei guter Zahnbürstenanwendung natürlich. Okay.
Geht es mehr um die Zahnpasta oder mehr um die Art der mechanischen Reinigung?
Auf jeden Fall um die Art der mechanischen Reinigung. Okay. Also alles, was bei uns in Deutschland zugelassen ist. Du hast jetzt sowieso aufgrund der ganzen EU-Verordnungen hier keine Zahnpasta mehr, wo irgendwelche komischen Stoffe drin sind.
Dann lass uns bei dem Weißen der Zähne bleiben. Mhm. Vielleicht auch ein ästhetischer Grund, aber Thema Bleaching. Mhm. Ist das etwas, was ihr in der Praxis verwendet oder anbietet?
Ja, mhm. Also das wird schon viel nachgefragt bei uns.
Es wird viel nachgefragt, auch eher aus ästhetischen Gründen, oder gibt es dafür auch medizinische Indikationen, wo man sagt, die Verfärbungen, also es geht letztendlich darum, die Farbe des Zahnes heller zu bekommen. Wenn ich es richtig verstehe, das ist eine Methode, wie läuft die ab und gibt es einen Grund dafür, warum es auch sinnvoll sein kann, das zu tun, oder mhm. ist es ein ästhetisches Element?
Also du hast natürlich einmal die Patienten, die einfach ihre Zähne aufgehellt haben möchten insgesamt und haben noch natürliche Zähne. Dann haben wir natürlich auch Fälle, wenn mal jemand eine neue Krone braucht. Da frage ich dann immer, passt die Zahnfarbe so? Sind Sie mit der Zahnfarbe zufrieden? Weil die Krone kann man nicht mehr bleichen, wenn sie erstmal drin ist.
Okay.
Also wenn der Patient dann sagt, passt, dann wird die Krone halt vielleicht auch in einer ein bisschen dunkleren Farbe angefertigt. Und wenn er dann sagt, naja, so ein bisschen heller könnte es schon sein, dann bleicht man eben im Rahmen von so einer Zahnersatzbehandlung auch.
Okay. Ne? Und welchen Impact nimmt das Bleaching, also Bleichen, auf den Zahnschmelz? Ist das ein Problem? Kann die Struktur gestört werden? Mhm. Wie lange hält es dann letztendlich auf? Ja. Wie häufig muss ich das wiederholen? Das wären so die Fragen, drüber nachdenke.
Also das Bleaching ist sehr viel besser als sein Ruf. Mhm. Ja. Viele ältere Zahnärzte haben tatsächlich noch eine sehr schlechte Meinung über das Bleichen. So, ja, das Bleichen macht die Zähne kaputt. Ja. Das ist auch eine Frage, die kriegen wir ganz oft vom Patienten. Ja. Macht es nicht die Zähne kaputt? Nein, macht es nicht. Gibt es auch Untersuchungen zu. Und zwar, wenn man unterm Elektronenmikroskop schaut, Zahnschmelz vor dem Bleachen und nach dem Bleachen. Was das Bleaching macht, also klassisches Wasserstoffperoxid, Patient sitzt im Stuhl, es wird aufgetragen, wird mit einer Lampe aktiviert. Das Bleaching löst sozusagen die gelben Farbpigmente aus dem Schmelz raus und nach dem Bleachen werden diese Stellen ersetzt durch Calciumionen aus dem Speichel. Mhm. Das heißt, der Zahnschmelz ist nach dem Bleichen härter als vorher.
Ah, okay.
Also wenn man es so sieht, kann man sogar sagen, Bleaching hat eine vorbeugende Wirkung gegen Karies, dadurch, dass der Schmelz gehärtet wird.
Okay. Und von daher braucht man sich da in der Hinsicht auch keine Gedanken zu machen. Wie lange hält es dann?
Also es gibt ja so unterschiedliche Arten. Einmal kannst du direkt im Stuhl bleichen, dann bist du 2 Stunden bei uns in der Praxis. Mhm. Alle 20 Minuten wird das Bleichgel gewechselt, wieder aktiviert. Das hält ungefähr 2 Jahre. Und da kann man einfach nochmal wieder nachbleichen. Oder man kann auch so Schienen machen für zu Hause, wo man eben selbstständig dann mit den Bleichschienen zu Hause so eine 3/4 Stunde am Tag bleichen kann. Mhm. Wobei man sagen muss, dass uns da die EU mit der Kosmetikverordnung in den letzten Jahren immer mehr Prozent vom Bleaching weggenommen hat. Also dem Patient wird immer weniger zugetraut, dass er zu Hause 1%-Zahl Bleaching-Gel verwenden darf.
Dann ist die Variante in der Praxis
die effektivere. Ja, früher war das wirklich besser. Da gab es ein super Bleichgel, da hat man 2 Nächte gebleicht zu Hause, da war alles hell, aber das gibt es nicht mehr.
Du hast es eben schon angesprochen, auch dein Praxispartner ist Experte auf dem Gebiet. Vielleicht müssen wir dazu nochmal mit ihm auch nochmal eine Episode machen, wenn er Lust drauf hat. Aber lass uns zumindest einen Einblick nehmen in das Thema Zahnwurzelbehandlung, zahnwurzelbehandelte Zähne. Das Thema betrifft sehr viele. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen wahrscheinlich in Deutschland zahnwurzelbehandelte Zähne haben. Und die Theorie, also weil wir eben auch eingangs drüber gesprochen haben, Störung der Mundraumbarriere, potenzielles Eindringen von Toxinen und quasi den toten Zahn, der im Mundraum mit enthalten ist. Gib uns gerne mal einen Einblick, ob das so ist und wie man vielleicht vorgehen kann und was Ursachen dafür sind.
Mhm. Also so ein Zahn muss ja wurzelbehandelt werden. Ich erkläre das nur mal kurz, dass Sie sich das vorstellen können. Wenn eine Karies so tief ist, dass also Kariesbakterien in den Nerv kommen und den Nerv infizieren.
Ja.
Und dann gehen die Bakterien im Grunde genommen von der Zahnkrone, kommen die in die Zahnwurzel rein und dann müssen die Wurzeln sauber gemacht werden. Und ein Problem ist also, wenn Wurzeln sauber gemacht werden und sie werden aber nicht ganz sauber gemacht. Das heißt, da bleibt dann einfach so infiziertes Gewebe unten drin und gammelt vor sich hin, dann ist das natürlich eine Belastung für den Körper. Ne? Wir haben das ja oft bei uns in der Praxis, wie gesagt, mein Kollege ist spezialisiert. Die meiste Zeit ist er damit beschäftigt, am Mikroskop zu sitzen und irgendwelche misslungenen Wurzelbehandlungen zu reparieren. Ja. Ich will jetzt kein Kollegen-Bashing machen, aber klar, bestimmte Sachen können jedem passieren, dass mal so ein Instrument beim Saubermachen in der Wurzel abbricht und so. Mhm. Aber dann gibt's halt eben die es richtig gut können. Die sitzen dann am Mikroskop und holen das wieder raus und machen es richtig sauber. Aber da läuft schon einiges schief in dem Bereich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux mit der Zahnmedizin. Du hast ein paar Leute, die so alles anbieten, anstatt dass sie so ein, zwei Sachen machen, die sie richtig gut können. Mhm. Ja, ist, ich sage immer, das ist wie die Restaurants, wo du Italienisch, Griechisch und Japanisch bestellen kannst und nichts schmeckst du wirklich. Ja. Ja. Also wenn du jemand hast, der das wirklich richtig gut kann und auch unter dem Mikroskop, so eine Wurzel hat halt so fein anatomisch oft 3 oder 4 Kanäle. Mhm. Und wenn das alles ordentlich sauber gemacht ist, dann bin ich ein absoluter Befürworter der Wurzelbehandlung. Aber wenn du wirklich so Zähne hast, die jahrelang mit chronischer Entzündung da im Knochen sind, das ist Mist. Ja.
Ist dann der Zahnerhalt eigentlich noch möglich? Also zieht dein Kollege häufiger dann die Zähne auch raus, weil es gar nicht mehr anders geht, um die Entzündung in den Griff zu bekommen?
Also man kann diese alten Wurzelfüllungen dann rausmachen, mhm, alles gut spülen, Medikamente einlegen und dann kannst du richtig auch im Röntgenbild sehen, wie diese Entzündungen sich komplett zurückbilden.
Mhm. Ne? Okay.
Also sobald es dir gelingt, die Bakterien da rauszubekommen, dann heilt es auch aus.
Gibt es bei euch protokollär, und das ist nämlich noch ein Blick, den ich gerne nochmal drauf wenden möchte, weil wir eben schon über Bakterien und auch gute Bakterien gesprochen haben. Du hast auch schon erwähnt, Einsatz, klar, wenn wir eine deutliche Fehlbesiedlung feststellen, dann auch Einsatz von Antibiotika macht durchaus Sinn. Gibt es für den probiotischen Aufbau etwas für den Mundraum, was man noch gut mit unterstützen könnte? Also wir hatten jetzt schon über dieses Thema nicht Mundwasser zu verwenden, mhm, stattdessen vielleicht eher auch in diese Richtung Öl ziehen, Zungenschaber zu verwenden, dass man auch Stoffe von Bakterien und Bakterien selbst auch binden kann und rausbekommt aus dem Mundraum, ein Antibiotikum einsetzen kann, wenn, mhm, es notwendig ist. Aber für den probiotischen Aufbau, gibt es da noch irgendetwas, was ihr häufig mit verwendet oder in die Richtung, wo drüber man nachdenken könnte?
Nee, eigentlich nicht. Also hätte ich jetzt nichts, wo ich dem Patienten sage, dass das würde ich empfehlen.
Mit Blick auf Probiotikum, was für viele eher auch eher mit dem Verdauungstrakt dann, also ich sag mal eine Stufe später, mhm, im Darm stattfindet, finde ich den Zusammenhang zwischen Mundraum, der nun mal auch Teil des Verdauungstraktes, mhm, ist, so ist es nun mal, von Mund bis Anus und zwischendrin ist der Darm, wo wir auch wissen, da findet viel statt. Wir setzen dort häufig Probiotika ein. Die Verbindung zwischen Mundraum und Darm, ist das etwas, ich weiß nicht, ob grundsätzlich, glaube ich, in der Zahnmedizin nicht, aber wenn ich ganzheitlich drauf blicke, etwas, wo die Leute einen Fokus mit drauf legen sollten, also auch Verwendung von Antibiotika, weil es, mhm, notwendig, mhm, ist, sich mit dem Thema Darmaufbau und ähnlichem auseinanderzusetzen?
Also was tatsächlich mit am wichtigsten für die Verdauung auch ist, mhm, ist, dass die Zähne wirklich in so gutem Zustand sind, dass die Nahrung ausreichend zerkleinert werden kann. Ne? Das ist ja auch gerade bei Älteren ein Riesenthema.
Ja.
Und dass auch wirklich der Zahnersatz gerade bei älteren Patienten so ist, dass die ordentlich ihre Nahrung zerkleinern können. Das ist tatsächlich mit am wichtigsten.
Kann das ein Grund sein, weil, also ich denke dann eher auch vom Bewegungsapparat her kommt, Form follows Function. Mhm. Das heißt, wenn ich aufhöre, plötzlich auf meinen den Kauapparat adäquat zu nutzen, mit ein Grund sein, dass ich eben auch Knochen mit zurückbilde, wenn es nicht durch eine Entzündung mitbedingt ist. Das heißt, ich habe immer wieder den Druck, auch mit den Zähnen
das zu malen. Ja, auf jeden Fall. Also nur, ja, wenn der Kieferknochen auch ausreichend belastet ist, ja, dann okay, bleibt er auch.
In dem Zuge dann vielleicht noch Kaugummi kauen? Macht das dann zur Unterstützung Sinn? Oder ist Kaugummi kauen grundsätzlich nicht eine gute oder eher schlechte Idee?
Kaugummi kauen führt auf jeden Fall dazu, dass du einen ordentlich trainierten Kaumuskel, ja, hast. Wenn das, was zumindest die meisten Frauen ja nicht haben wollen, ja, wenn so dicke Kieferwinkel, ja, das sind immer die starken Kaugummikauer.
Das sind die Kaugummikauer. Ja. Und auch das, dann nehmen wir den Trend auch noch mit. Wir haben so viele spannende Themen. Aber ein Trend, den ich auch häufiger sehe, eben genau, um ein männliches Gesicht zu bekommen, die Kaumuskulatur, mhm, zu trainieren.
Ja.
Das führt mich zu einem anderen Thema, nämlich etwas, was auch häufig in der Praxis ja wahrscheinlich vorkommt, ist Knirschen, mhm, Pressen,
ja,
und das Thema einer angespannten Kaumuskulatur, also, mhm, Musculus masseter als, ja, Hauptkaumuskel mit dabei.
Ja.
Was kann man da tun und was sind vielleicht auch Ansätze, die über eine Schiene vielleicht hinausgehen?
Also du hast tatsächlich recht, ich würde sagen, fast 80% aller Patienten knirschen und die Zeiten werden immer stressiger. Mhm. Den Input, den wir haben, das wird immer mehr. Mhm. Ja. Und was du schon gesagt hast, einmal eben die Knirscherschiene, mhm, die schützt natürlich dein Kiefergelenkköpfchen, weil klar, wenn das immer belastet und beknirscht wird, es kann genauso eine Arthrose kriegen wie ein Hüftgelenk auf die Dauer. Ne? Die klassischen Knirscherschienen, die ziehen eben das Kiefergelenkköpfchen so ein bisschen aus der Gelenkpfanne raus. Das, mhm, heißt, selbst wenn du fester zusammenpresst, reibt sich das nicht mehr ab.
Okay.
Ja? Aber das ist eigentlich ja nur so eine Symptombekämpfung. Ne?
Ja.
Ich finde es auch immer so lustig, wenn dann Leute zu Patienten sagen, ach, jetzt stressen sie sich doch nicht so. Stress dich mal weniger, geh mal nicht mehr in die Arbeit oder was soll die Lösung sein? Ne? Was tatsächlich auch sehr gut muskelentspannend wirkt. Ich meine, viele haben da wirklich einen richtigen Leidensdruck. Also so ein fester Kiefermuskel, das kann ja Kopfschmerzen, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, das ist ein Riesenproblem. Und Osteopath und Physiotherapeut können natürlich auch gut helfen. Mhm. Was ich bei meinen Patienten auch oft mache, ist, dass ich Botox in den Kaumuskel spritze.
Okay. Um den quasi zu, also Botox als Nervengift letztendlich eigentlich, jetzt ohne es zu, aber in der eigentlichen Funktion und diesen einen lähmenden Faktor, ist das richtig?
Genau, also das Problem beim Kaumuskel ist ja, du hast ja nachts nicht mehr die Rückkopplung, wie feste beiße ich jetzt meine Zähne zusammen. Und der Kaumuskel, der bringt, ich glaube, 324 Kilogramm auf einen Quadratzentimeter.
Das ist schon ziemlich viel.
Gemessen an seiner Größe der stärkste Muskel des Körpers tatsächlich. Ja. Und wie gesagt, dadurch, dass man nachts eben die Rückkopplung nicht mehr hat und so feste presst, kann das wirklich richtigen Schaden anrichten. Wenn man den jetzt nur ein bisschen schwächt durch Botox. Du merkst beim Kauen keinen Unterschied. Du hast halt nachts nur nicht mehr dieses ungefilterte, feste Beißen. Mhm. Und dann hat er morgens auch nicht mehr so einen Muskelkater. Also das ist für viele Patienten eine unheimliche Erleichterung.
Und da sind wir eher so im Bereich auch, also in der Physiotherapie oder Osteopathie ist es dann gerne diese kraniomandibuläre Dysfunktion.
Genau.
Wo man beim Zahnarzt im besten Fall auch ein Rezept für bekommen könnte.
Genau.
Jetzt gehe ich den einen Schritt nochmal wieder zurück in den Mundraum rein. Wenn ich dauerhaft auf etwas draufpresse und dementsprechend keine Rückkopplung mehr habe, wird es einen Impact nehmen, wahrscheinlich auf die Durchblutung des Zahnfleisches und dementsprechend vielleicht auch mit einem Potenzial, dass das Zahnfleisch dementsprechend sich zurückbilden könnte.
Genau.
Also es ist nicht nur das Thema, ich habe Kopfschmerzen und deswegen beschäftige ich mich damit, sondern auch hier wieder in der Prävention nicht unwahrscheinlich, dass man kann das selbst, glaube ich, ganz gut schon mal testen, ist mein Masseter, also so wirklich an der Wange, die Muskulatur, wenn man die Zähne zusammenbeißt, wirbt sich das etwas raus. Mhm. Wenn man draufdrückt und schmerzhaft ist, könnte so ein Indikator sein oder mit einer Zahnärztin, Zahnarzt mal besprechen, sehen meine Zähne so aus, weil ihr würdet das sehen. Ne?
Man sieht das, genau. Also es gibt ja die Knirscher und die Presser.
Genau.
Ja? Und bei den Pressern, da sind eigentlich immer bei den Backenzähnen schon so kleine Stückchen abgesprungen. Ne? Und was du auch schon gesagt hast, das Zahnfleisch geht zurück. Und bei den Knirschern, die so nach vorne schieben, da siehst du es immer an den Schneidezähnen. Ne? Dass die Kanten alle so schon so auf einer Höhe sind, wie bei einem Pferd. Da siehst du es auch.
Ja, genau. Ja, genau.
Und aber es kann teilweise auch so heftig sein, ich hatte schon Patienten, die sich wirklich auch Zähne gespalten haben aufgrund des Pressens nachts.
Okay.
Gesunde Zähne.
Gesunde Zähne. Ja. Interessant, weil du hast eben diese sehr interessante Kraft, die der Masseter-Muskel aufbringen kann. Mhm. Jetzt muss man auf den Zahnschmelz nochmal zurückschauen. Das ist die härteste Substanz im Körper. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also, Kathi, es sind so viele spannende Themen. Ich könnte die ganze Zeit weitermachen, aber versprochen habe ich immer, dass ich ein paar Fragen gerne, die auch persönlich stellen möchte, damit die Leute dich nochmal mehr kennenlernen aus anderen Blickwinkeln. Kathi, was bedeutet für dich Gesundheit?
Tja, ich habe viele Patienten in letzter Zeit gehabt, wo es gesundheitlich mal nicht so gelaufen ist. Also Gesundheit bedeutet mir sehr viel und ich glaube, leider Gottes bedeutet es den meisten Leuten auch erst sehr viel, wenn es mal nicht so läuft.
Okay.
Ja, von daher, also ich gucke schon, dass wir auch bei uns in der Praxis viel präventiv machen. Also ich bin ja auch viel im Anti-Aging-Bereich tätig. Ich mache gerade noch eine Ausbildung zum Hormoncoach, was auch super interessant ist, weil gerade bei Frauen, du hast viele Beschwerden, die dann so ab Mitte, Ende 40 anfangen, was einfach hormonelle Ursachen hat, was völlig falsch behandelt wird auch oft. Und ich finde auch, wenn man das dann alles so ein bisschen ganzheitlich sich mal anschaut, das ist unheimlich interessant. Also Gesundheit ist sehr, sehr wichtig.
Wichtig für dich? Fühlst du dich selbst gesund?
Ja, also ich mache auch sehr viel für meine Gesundheit, auch viel Sport und das ist einfach super wichtig.
Das ist perfekt, weil die Frage schließt direkt an. Welchen Sport treibst du?
Ich mache sehr viel Kraftsport tatsächlich,
ja.
So Gewichtheben und sowas, ja.
Und mit dem Ziel, auch Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten.
Ja.
Im Fitnessstudio oder zu Hause im eigenen Home-Gym?
Nee, also im Fitnessstudio.
Im Fitnessstudio. Ja. Sonst andere Sportarten, die du gerne betreibst? Oder?
Ja, ich spiele noch Tennis und Golf.
Zahnärzte.
Ich wusste, ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt sage.
Ja, aber nein, ist doch, sind ja sinnvolle Sportarten. Treibst du jeden Tag Sport? Oder?
Ja, jeden Tag eine Stunde.
Sehr gut. Würdest du es allen empfehlen zu tun?
Ja,
würde ich auch.
Ist das Beste, was du machen kannst. Weil auch wenn du dir zum Beispiel auch beim Thema Krebs, Ich weiß, dass es gerade in der heutigen Zeit ein unpopuläres Thema ist, aber zum Beispiel auch bei Brustkrebs. Wenn du dir die Risikofaktoren anguckst, Risikofaktor Nummer 1, Adipositas.
Ja.
Ja. Und alle reden immer über Östrogen und alle möglichen anderen Nebenwirkungen.
Ja, genau.
Wenn du das schaffst, deinen Körperfettanteil gering zu halten, dann ist das ein Benefit.
Genau, weil da kommst du wahrscheinlich gerade auch aus dem Hormoncoaching mit, ja, dem, mit dem Blickwinkel raus, weil höhere Fettmengen auch den Östrogenhaushalt oder Östrogene mitbilden können oder den Haushalt mit beeinflussen können. Ich bleibe bei Bewegung noch beim spannenden Punkt, gehe wieder zurück zum Mundraum. Das heißt, wir sehen bei Sportlerinnen und Sportlern, die regelmäßig Sport treiben, auch ein viel diverseres Mikrobiom und das bezieht sich auch auf den Mundraum. Das heißt, ist auch wieder förderlich über die Verteilung der Bakterien nur durch die Bewegung.
Total.
Und eine bessere Schutzsubstanzen, die im Speichel produziert werden, also sekretorisches Immunglobulin A, Lactoferrinstoffe, die für den Mundraum extrem wichtig sind, um eben auch schlechte Bakterien schnell abwehren zu können. Also Sport treiben für alle mindestens eine Stunde pro Tag.
Ja, und also auch, wenn du mehr Muskulatur hast, setzt du mehr Myokine frei, die auch Tumorwachstum verhindern, verlangsamen. Ja. Also gerade, wenn man sich die steigende Zahl der Krebsfälle anguckt.
Ja.
Sport.
Sport. Sportbewegung jeden Tag. Du magst deinen Job?
Ich liebe meinen Job.
Super. Dann folgende Frage finde ich nämlich in dem Kontext ganz spannend. Wenn du dich entscheiden müsstest, lieber Zeit mit der Familie oder lieber arbeiten?
Oh, das ist aber jetzt gemein. Also wie bei allem, es muss ein gesundes Mittelmaß sein. Mhm. Also ich brauche meine Arbeit, damit ich zufrieden bin. Und wenn ich dann zufrieden bin, bin ich zu Hause auch ausgeglichen mit der Familie.
Also ist die Antwort... Lieber Zeit mit der Familie, lieber Zeit mit der Arbeit.
Dann natürlich lieber Zeit mit der Familie.
Natürlich. Wo geht deine nächste Urlaubsreise hin?
Nach Dubai tatsächlich, weil wir werden in Dubai wahrscheinlich auch in 2 Jahren noch eine zweite Praxis aufmachen.
Okay.
Weil ich viele Medizinerfreunde habe, die ausgewandert sind. Und jetzt sind wir schon so ein bisschen so in der Planung, was wir da in 2 Jahren machen können.
Spannend. Dann bleiben wir immer auf jeden Fall dran. Und die letzte Frage, lieber Meer oder lieber Berge?
Lieber Meer, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ja, ja, ich habe ganz lange gesurft, also immer lieber Meer.
Kathi, wir haben über so viele Themen gesprochen. Super spannend über ganz viele, ich nenne es mal so Mythen und Themen, die gerade medial gehypt werden. Wir haben über Mundgesundheit gesprochen, über eine optimale Mundhygiene. Also unser Mundhygieneprotokoll haben wir jetzt schon mal ganz gut, glaube ich, zusammengestellt, was wir machen können. Themen rund um zahnwurzelbehandelte Zähne, Füllungen haben wir drüber gesprochen, Bleaching. Also sehr viele spannende Sachen, auch in Richtung der Kinder, der Kreidezähne, die will ich nicht außer Acht lassen. Und das Mundraummikrobiom, da lohnt es sich auf jeden Fall drauf zu schauen. Kathi, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Abschließend, hast du vielleicht noch einen Tipp, den du jedem mitgeben könntest, jetzt unabhängig des Zähneputzens, auf was sollte man achten, was sollte man tun für die eigene Mundgesundheit?
Also wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, für die eigene Mundgesundheit, nämlich tatsächlich auch wirklich 2-mal im Jahr zur Zahnreinigung zu gehen.
Absolute Empfehlung. Ne?
Weil wir da in der Praxis auch einfach nochmal die Bereiche ordentlich reinigen können, wo man selber zu Hause jetzt nicht hinkommt. Ne? Gerade wenn Patienten schon so ein bisschen so Taschen und sowas haben, dass wir da wirklich nochmal richtig gut sauber machen.
Und es geht dort auch um Zahnsteinentfernung?
Genau, Zahnsteinentfernung oder auch einfach eben Bakterien, die unterm Zahnfleisch sitzen, wo du so nicht drankommst, die werden dann mit dem Ultraschall vernünftig entfernt und dann ist es auch alles perfekt sauber.
Kathi, bevor die Praxis in Dubai eröffnet wird, wo finden wir dich jetzt?
Wir haben die Praxis hier in München in Bogenhausen in der Mühlbauer Straße.
Sehr schön. Dann findet man dich auf jeden Fall online. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und
ja, danke dir.
So spannend über die Themen aufgeklärt hast.
Ja, danke dir.
Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.